Grüß Gott und herzlich willkommen wieder zu dieser Ausgabe von SDS, wieder mit Pater Karl Wallner. Wie könnte es anders sein? Pater Karl, möchte ich auch dieser Sendung ganz herzlich begrüßen. Pater Karl, aktuell laufen im Vatikan die jährlichen Exerzitien für die römische Kurie seit vergangenen Sonntag und Papst Franziskus nimmt sogar von der Gemelli-Klinik aus daran teil. Mhm. Über Videoschalte ist er mit dabei. Interessant.
Ja, das war, wenn ich recht informiert bin, war das ja seine Erfindung oder vielleicht unter Johannes Paul II. Schon, dass eben die Kurie gemeinsam Exerzitien macht. Exerzitien sind geistliche Übungen, die auch einfach bedeuten, dass man sich Zeit nimmt, um geistliche Vorträge zu hören, um in die Stille zu gehen, um miteinander die Heilige Messe zu feiern, aber vor allem die Vorträge sind dann das Aufbauende daran. Und da sind dann immer berühmte Prediger eingeladen. Na, es muss schon früher sein, weil der heilige Johannes Paul II. Hatte ja als Karol Wojtyła, als Kardinal, schon die Exerzitien für Paul VI. Gehalten und so. Aber auf jeden Fall, es ist eine tolle Sache und dass dem Papst besser geht, das ermöglicht ihm jetzt auch, dass er dann schon teilnimmt, eben jetzt vom Krankenbett oder vom, ich habe gehört, er sitzt in einem Sessel dazu oder so und schaut sich dann das an. Er ist ein Jesuit, ja, und der heilige Ignatius, der Gründer der Jesuiten, hatte die Exerzitien erfunden, eine Art Kino im Kopf, das dazu dient, eben jetzt das Leben neu und intensiver auf Gott auszurichten.
Pater Karl, insoweit ich informiert bin, war es Papst Pius IX., der die Exerzitien im Vatikan eingeführt hat. Paul VI. War es denn, der daraus Fastenexerzitien gemacht hat. Okay. Ich glaube, Papst Franziskus war dann derjenige, der dann auch mal gesagt hat, die ganze römische Kurie in Bus raus und in ein Exerzitienhaus.
Ja, ja.
Wobei diese Exerzitien, die jetzt laufen, lange ja nicht mehr so stattgefunden haben. Ja. Insofern auch wieder ein gewisses Novum. Okay. Pater Karl, als Papst Johannes Paul II. Gestorben ist, wir erinnern uns dran, da hat man damals gesprochen, wie er in der Gemelli-Klinik im März 2005 war, wie dann das zum Sterben hinging, die weltweite Teilnahme. Das war wie so weltweite Exerzitien, so wurde das genannt. Ich habe vorgestern Guido Horst diese Frage gestellt, ob man jetzt, also Guido Horst, Chefredakteur von Die Tagespost, ob man jetzt auch von weltweiten Exerzitien sprechen könne, was man so erlebt, der Rosenkranz allabendlich auf dem Petersplatz. Er hat was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, er empfindet es nicht so. Bei Johannes Paul II. War es so, dass man den Eindruck hatte, dass jeder, der eine persönliche Begegnung mit diesem Papst damals hatte, plötzlich sich auf den Weg nach Rom gemacht hat. Vor allem viele junge Leute, deshalb waren auch viele junge Leute da. Aber heute habe er nicht den Eindruck, dass es gleich sei. Obwohl natürlich auch weltweit der Rosenkranz übertragen wird und so weiter. Und hier in Rom, teilweise waren ganz viele TV-Stationen da. Es gab ja fast kein Durchkommen, irgendeinen Platz zu finden, wo man was Schönes hat aufnehmen können.
Also seit 2005 hat sich die Welt sehr verändert und ich bin da also absolut auch der gleichen Meinung. Das ist unvergleichbar, weil Johannes Paul II. Vor allem unvergleichbar war. Der Tod von Paul VI. 1978, da war ich 15 Jahre alt, also das war auch ein Aufsehen, aber das war nicht dieses geistliche Ereignis, das habe ich als Jugendlicher nicht mitbekommen. Dann erst kam der große mediale Aufbruch und diese Liebe plötzlich fokussiert auf einen, der auch durch seine Mystik jetzt eben diese Christusbeziehung gezeigt hat, gelebt hat. Das war dieser Jahrhundertpapst Johannes Paul II. Welche Gnade, dass wir den erleben durften. Das wird nicht wiederkommen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die Jugendlichen, mit denen ich spreche, die nicht mehr gekannt haben, das kann man sich nicht vorstellen. Man kann es sich nicht vorstellen. Und es ist unwiederholbar. Auch diese intentionale Liebe, die man dann zu ihm gehabt hat. 4 Millionen Menschen sind damals 2005 nach Rom gepilgert zu seinem Begräbnis. 4 Millionen Menschen, glaube ich, sind da, das hat's noch nie gegeben. Eine solche, also auch von Heiligenkreuz damals, nicht? Der junge Frater Johannes Paul, mittlerweile unser Prior. Also, das war eine Der hat den Namen übrigens Johannes Paul schon bekommen, wie er noch gar nicht selig gesprochen war, Johannes Paul II., weil man gewusst hat, das ist ein großer Heiliger. Ja? Und das ist unvergleichbar. Der Papst ist ganz klar, aber dass so eine persönliche Liebe zu einem Heiligen Vater jetzt eben entsteht, der dieses Amt nicht nur im Amt, diesen Titel nicht nur im amtlichen Sinn verdient, sondern auch im personalen Sinn. Also das wird es einfach nicht geben. Man kann niemanden mit Johannes Paul II. Vergleichen. Und es ist schön, dass es solch eine Liebe auch zu Franziskus gibt und zu diesem, das Gebet, wo ich ja immer sage, es ist ein Gebet für den Petrus-Nachfolger, der eben jetzt in der Gestalt des Franziskus derzeit da ist. Aber eben Johannes Paul II. Ist völlig unvergleichbar. Also was damals geschehen ist, das ist einfach unfassbar. Und also schade alle, die das nicht erlebt haben damals. Das waren wirklich Exerzitien für die ganze Welt. Ein Papst eben jetzt, der so die Welt verändert hat. Ja? Ohne ihn hätte es den Zusammenbruch des Kommunismus nicht gegeben und so weiter und so fort. Also das ist unvergleichbar.
Pater Karl, aktuell laufen im Vatikan die Jahresexerzitien. Exerzitien sind auch dazu da, dass man sich wieder ganz neu auf Jesus Christus ausrichtet, dass man sein Leben an ihm wieder orientiert, dass man ihm wieder die Ehre gibt im Leben. Jetzt gibt's ja viele Zuschauende, die jetzt keine Exerzitien machen können, nicht teilnehmen können an Exerzitien. Aber letztlich geht's um die gleiche Frage, die wir jetzt haben. Sehr geehrtes Seelsorgeteam, wie konkretisiere ich, wenn ich sage zu Gott, zu Jesus, ich liebe dich, mein Herr, liebe Grüße? Wie lebe ich das konkret? Ich formuliere die Frage mal nochmal. Wie lebe ich konkret meine Liebe zu Jesus, zu Gott?
Und das soll ich jetzt in einer Viertelstunde beantworten und du wirst anderes auch noch vorlesen. Also das sind natürlich steile Fragen. Also da gibt's ganz, ganz viele Möglichkeiten. Die Heilige Messe, die Sonntagsmesse, die Anbetung, viele Kirchen sind offen. Du kannst untertags reingehen, du kannst im Privaten beten, du kannst die Bibel lesen, lies die Evangelien, da begegnet dir Jesus. Lob sei dir, Christus, heißt es in der Kirche, wenn das Evangelium vorgelesen worden ist. Dir, Christus, weil du zu uns sprichst aus dem Evangelium. Wir haben bei Missa endlos viele Gebetskarten. Die Viertelstunde vor dem Allerheiligsten kann ich empfehlen. Und dann eben, was ich sehr fördern würde, dass man in dem Pfarren wieder beginnt, Einkehrtage zu halten, Einkehrnachmittage. Auch allein, wenn eine Pfarre eben jetzt, also ich weiß, das ist ein bisschen aus der Mode gekommen, aber wenn man sich einen Nachmittag am Samstag Zeit nimmt, geistliche Vorträge, dann kann es einen Kaffee geben, ja, dann betet man den Rosenkranz, dann feiert man die Vorabendmesse. Ich darf das jetzt ein paar Mal hier in Österreich halten, freue mich drauf, bin nächsten Samstag in der Steiermark. Also das sind alles Dinge, wo deine Jesusliebe jetzt eben wächst. Ja, also das ist dir ganz unabhängig von dem, was für Angebote es in der Pfarre gibt oder eben die Medien, ja, KTV, hat ein geistliches Programm Tag und Nacht, sobald du einschaust, die Messe, der Rosenkranz und so weiter, die Übertragung und so. Also nützt es einfach jetzt eben aus, ja, und such das, was für dich passt jetzt eben, das Angebot und die Möglichkeiten jetzt zu einem tieferen Vertrauensverhältnis zu Jesus kommen, die sind heute größer als je zuvor.
Pater Karl, Papst Franziskus hat mal eine Antwort gegeben auf die Frage, wie kann ich jeden Tag Leben haben? Diese Frage geht ja in die richtige Richtung, beziehungsweise er hat 6 Antworten auf diese Frage gegeben. 6 kurze Antworten. Und ich möchte mit dir jetzt mal kurz jede Antwort durchgehen. Die erste Antwort, Blick auf den gekreuzigten und auferstandenen Jesus richten. Also, genau. Ich lege mal ein bisschen was vor. Ich erinnere an die heilige Teresa von Avila. Die hat mal ein Bildnis von Jesus gesehen, war so angerührt von diesem Bildnis, vom Blick Jesu, dass sie sich auf den Boden geworfen hat und sich entschieden hat, von nun an nur noch für Jesus zu leben. Ich glaube, was jeder machen kann, ist zunächst mal zu Hause auch ein Bild von Jesus zu haben, sei es ein Kreuz, sei es der barmherzige Jesus. Es sind viele Heilige, von denen man immer weiß, sie waren so angerührt, wenn sie Jesus in die Augen geschaut haben, ein Bildnis von Jesus.
Also Kreuz unbedingt, ja, bitte. Und dann eben, also mein, bei mir ist es so, mein Kreuz hängt über dem Bett, ja, und ich kann mit der Hand aus dem Bett auf die Füße greifen. Das ist immer mein erstes, was ich mache. Dann bekreuze ich mich in der Früh. Und dann eben, Jesus hat zweimal Werbung gemacht, dass man Bilder von ihm macht. Das eine Mal war die Herz-Jesu-Erscheinungen im Parädämonial. Wir haben das auf unserer Viertelstunde vor dem Allerheiligsturm, das Herz-Jesu-Bild. Ich hoffe, dass wir das im Shop bald schaffen, dass wir auch diese Herz-Jesu-Bilder als Bilder einfach verteilen. Und es ist sogar eine der Verheißungen, die Jesus gegeben hat, ist verbunden damit, dass er die Häuser segnet, indem ein Bild von seinem heiligsten Herzen verehrt wird. Das zweite Mal bei der Faustina Kowalska, nicht also die Darstellung des barmherzigen Jesus. Du brauchst da dein Jesus-Bild, was dich anspricht. Ja? Und wenn das nicht deins ist, dann gibt es die Möglichkeit einer Christus-Ikone und so weiter. Es soll etwas sein, du bist ganz individuell und deshalb auch frei, das dich anrührt. Das Andachtsbild unterliegt nicht den Kriterien der Kunst, ja, sondern es liegt den, unterliegt den Kriterien der Emotionalität. Und deshalb darfst du dir das Bild von Jesus aussuchen, die Form des Kreuzes, die dich anspricht. Aber bitte häng sowas auf, weil die Sinnlichkeit hilft dir, in eine persönliche Beziehung mit Jesus zu gehen.
Das Zweite, was Papst Franziskus nennt, wie man jeden Tag Leben haben kann, eben Jesus in den Sakramenten und im Gebet begegnen.
Also das Gebet ist eine persönliche Beziehung zu Gott. Ja, das Gebet ist ein Gespräch. Die Seele öffnet sich gegenüber Gott, nicht gegenüber einem schwarzen Loch, ja, das nur absorbiert, sondern es kommt auch was zurück. Deshalb der heilige Benedikt beginnt seine Regel, nach der wir leben, mit den Worten Osculta, o fili. Höre, lausche, mein Sohn. Ja, also Gebet, wenn man so betet, dass man nicht den lieben Gott niederplappert, wie die Heiden, sagt Jesus, das sollen wir nicht tun, sondern dass man eben jetzt mit einer Sensibilität offen ist. Rede, Herr, dein Diener hört, sagt der große Prophet Samuel. Also dass man hinhört und dann eben wirklich in einen Dialog geht. Ihr werdet sehen, das ist ganz spannend, ja, weil es kommt wirklich was zurück. Jesus ist ja ein Du und kein eben jetzt kein abstraktes Nirvana.
Also es ist ja vor ein paar Monaten die letzte Shell-Jugendstudie da veröffentlicht worden und da heißt es zum Thema Gebet, wie viel Jugendliche zwischen 12 und 25 Jahren beben. Von allen 12- bis 25-Jährigen beben in Deutschland 18% mindestens einmal in der Woche, 31% seltener und 49% beten laut eigener Angabe nie. Im Verhältnis zum letzten Mal, da waren es nur 29%, die gesagt haben, sie beten nie, sind es jetzt schon 49%.
Ja, also ich vermute, dass das die christlichen Jugendlichen sind, weil bei den Muslimen schaut es ganz anders aus. Also da beten 85% oder so, was ich im Kopf habe. Aber dass das sinkt, ist ein dramatisches Zeichen, weil das ist ein Christentum, das dann keinen Inhalt mehr hat. Weil der Wesen des Christentums ist, dass ich in einer Beziehung mit Gott bin. Du kannst nicht eine Frau heiraten und dann nicht mit ihr reden. Was ist keine, also entschuldige, das, was soll das, ja? Aber wir haben es auch nie gelernt, das Beten. Es gibt keine Betschulen. Unsere Kirchen, unsere Gottesdienste, also wir lernen alles, aber nicht sprechen mit Gott. Also das ist wirklich eine große Tragödie und man muss es lernen. Es braucht ein Training, ja? Und es, ich habe auch als Kind, lernst du so und dann ist es kindlich und dann verliert man das aber, weil man, wie soll ich sagen, glaubt, Erwachsene, und das ändert sich, hat sich bei mir geändert, wie plötzlich was zurückgekommen ist. Ja. Wie ich gemerkt habe, also ich rede da nicht eben dieses leere schwarze Loch, ja, sondern also da gibt es eine Resonanz, im Gegenteil. Er möchte mir eigentlich mehr sagen und mehr geben, als ich mir erwarten könnte.
Ich bin sicher, da schauen jetzt auch manche Leute zu, die jetzt nicht geübt sind im Beten. Und ein alter geistlicher Rat ist ja für jene, die sagen, ich kann nicht beten. Wenn du nicht beten kannst, dann bete. Und zwar das Beste, wie man einsteigen kann, ist einfach das Vaterunser zu beten. Das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat.
Ja, und vorher noch was zu sagen, nämlich dieses Wort Du. Ja, Gott ist ein Du. Er ist nicht ein Es, er ist nicht ein Abstraktum, sondern er ist ein personales Du. Deshalb ist er Mensch geworden. Und mit einem menschlichen Herzen zu lieben, mit einem menschlichen Mund zu sprechen, mit menschlichen Händen zu arbeiten, auch diese Emotionalität in uns auszulösen, wie wir es bei Weihnachten gegenüber dem Jesuskind erleben. Ein Baby ist einfach ein herziges Du. Ja, und das wollte er für uns sein. Jetzt am Kreuz sticht er, lässt er sein Herz aufstoßen, weil dieses Du für uns uns offen steht. Ja? Und also wenn ich diese Empfehlung, weil ich es jetzt gerade vor mir liegen habe, wegen dem Jesusbild, das ist eine wunderbare Gebetseinlage. Lasst euch die schicken von uns, eine Viertelstunde vor dem Allerheiligsten. Das ist, Jesus stellt dir Fragen, ja, er fragt dich und du kommst dadurch, durch diese Andachtsform, die stammt vom heiligen Antonius Maria Claret, du kommst dadurch automatisch eben jetzt in ein Gespräch mit Jesus. Beten ist Sprechen, ja. Und diese Viertelstunde vor dem Allerheiligsten ist für mich, also, das ist auch einer meiner Fastenvorsätze, täglich eine Viertelstunde zusätzlich vor dem Allerheiligsten. Und da ist mir das einfach eine Hilfe. Das ist eine total gefüllte Zeit, weil ich mache dann oft nicht weiter und dann bleibe ich ruhig und dann, aber ich bin in einem Gespräch, wie sagen die Sportler sagen, wenn so, in einem Flow, ja. Also ich bin dann so in einem, wirklich einem Fluidum jetzt eben des Dialogs, des Gesprächs, des Erfüllens und Erfülltwerdens mit Jesus.
Also Papst Franziskus hat sich die Frage gestellt, wie kann man jeden Tag Leben haben? Er gibt 6 Antworten drauf. Man kann auch sagen, wie könnte ich eigentlich ein geistliches Leben führen? Er gibt 6 Antworten darauf. Nummer 3 ist, Jesus gegenwärtig erkennen. Also dass Jesus im Leben da ist. Und da gibt er mal folgenden Rat. Nehmen wir uns heute Abend einen Moment Zeit für ein Gebet und fragen wir uns, wie war mein Tag? Welche Freuden, welche Trauer, welche Ärgernisse habe ich erlebt? Was ist passiert? Was waren die vielleicht verborgenen Dinge, für die ich dankbar sein kann? Habe ich das, was ich getan habe, mit Liebe getan? Und was sind die Niederlagen, die Trauer, Zweifel und Ängste, die ich vor Jesus trage, damit er mir neue Wege aufzeigt, mich aufrichtet und ermutigt. Beispiel,
also das,
durch Gewissenserforschung selber erspüren, eigentlich habe ich hier die Gegenwart Gottes gespürt, Jesus war da.
Also für uns Priester und für uns Mönche insbesondere ist ja die tägliche Gewissenserforschung am Abend ein Teil der Komplett, beziehungsweise darüber hinaus eben, dass man einfach sein Leben, seinen Tag vor Gott hinhält. Das ist wirklich notwendig, dass man auch die Zeit dazu hat, wenn Fernsehen und dann noch nachschauen, was ist auf WhatsApp Neues und so weiter und so fort. Ich freue mich, dass mir viele da folgen und so weiter, das ist natürlich schön. Aber auch was da die frömmsten Leute absetzen können im Internet, ist nicht so wichtig als das, was man hier eben jetzt an Selbstkultur der Gewissenserforschung eben halten sollte. Das ist wirklich ganz wichtig. Also dazu muss ich mir Zeit nehmen. Dazu muss ich in eine Stimmung gehen auch. Da ist die Emotion auch ganz wichtig, wo ich einfach mir sage, ich brauche das einfach, dass ich jetzt diesen Tag nicht verliere, weil wir sind ja im Hamsterrad und schon kommt das Nächste. Das Leben wird wertvoller, wenn ich mir Zeit nehme, über das nachzudenken, was heute geschehen ist, was gelungen ist, wo ich verletzt worden bin, was gut ist, was ich vielleicht noch tun muss und so weiter. Das ist sehr, sehr wertvoll insgesamt.
Und von mir ein geistlicher Tipp, diese Dankbarkeit einüben ist ganz wichtig, weil Dankbarkeit, weiß man heute, ist die beste Medizin gegen Niedergeschlagenheit und auch gegen Depression. Und das kann man sich einüben. Ich gehöre zu einer Priesterbewegung von Mutter Teresa, Corpus Christi. Ah, ja. Und da hatten wir mal Exerzitien. Und da hat uns dieser Priester gesagt, jeden Tag 2-mal kurz innehalten und über 5 Dinge nachdenken, für die man dankbar sein kann. Finde ich eine tolle Übung. Und auch hier sieht man dann und verspürt dann, wo Gott in meinem Leben ist. Pater Karl, Nummer 4, das Papst Franziskus nennt, wie man jeden Tag Leben haben kann, wie man geistiges Leben führen kann, an Jesus glauben. Aber hier kommen wir jetzt ja zu einem Punkt, wo ich sagen muss, Glaube ist doch Geschenk. Das kann ich ja nicht einfach machen.
Naja, Glaube ist eine Gnade, alles ist Gnade, also ohne zuvorkommende Gnade geht gar nichts, aber ich muss diesen Glauben, der mir geschenkt ist, dann auch kultivieren und intensivieren und da ist schon meine Mitarbeit erforderlich. Also das ist eben wirklich das große Geheimnis, dass Gott uns alles schenkt, aber zugleich in allem eben jetzt unsere Mitarbeit, unser Mittun einfordert. Also wenn du im Konkreten fragst, wie man das machen könnte, also eine große Hilfe ist zum Beispiel, wenn ich das Evangelium des jeweiligen Tages durchlese, da begegne ich Jesus. Man lernt ihn dadurch besser kennen und dadurch wächst auch mein Glaube zu ihm. Da gibt es viele Möglichkeiten. aber ich muss wirklich immer was tun. Also es ist nicht so, also es ist wirklich, alles ist Gnade, aber zugleich hängt auch alles von meinem Mittun ab. Und das ist eben das, was der Papst uns hier einlädt. Du musst deinen Glauben jetzt eben zu Jesus auch leben und intensivieren.
Wer gläubig ist, wer zur Gemeinschaft der Glauben gehört, der hat ja viele Vorteile. Da haben wir schon mal eine ganze Sendung drüber gemacht. Ja. Er hat einen Sinn fürs Leben, okay. Er hat ein Wertesystem, wo er sofort einordnen kann, was ist gut, was ist böse, weil er weiß, was ist Sünde, was ist nicht Sünde. Und er profitiert auch von der Gemeinschaft. Ich habe jetzt vor 2 Tagen mit einem guten Freund telefoniert und da hat er zu mir gesagt, also er beneidet mich, dass ich glauben kann, dass ich so einen Sinn fürs Leben habe. Er sucht immer nur den Sinn im Leben, ist wirklich ein guter Mensch. Genau. Was würdest du denn solchen Leuten raten? Oder was heißt raten? Was würdest du solchen Leuten sagen? Ratschläge sind auch Schläge, heißt es ja immer.
Ja, eben. Also ich würde einfach werben ja für die Kirche insgesamt, ne? Die so viel gebäschte Kirche. Aber ich finde es so aufbauend, dass ich meinen Glauben nicht alleine habe. Ich bin froh, dass ich nicht so super individualisiert bin wie heute die Leute. Jeder hat seine Lebenseinstellung. Ich, mein Glaube, mein Gottesbild und so weiter. Nein, ja, ich bin im Glauben der Kirche. Ich teile das jetzt mit vielen, vielen anderen. Das ist ja das Wunderbare. Und ich liebe dieses Lied, das man gesungen hat, wie Papst Benedikt Bayern besucht hat. Wer glaubt, ist nie allein, ist auch im Gotteslob. Wer glaubt, ist wirklich nicht allein. Also mein Ratschlag oder mein, ja, eben kein Schlag, sondern meine Rateinladung ist, ja, schau dir diese Kirche mal genauer an. Löse dich von den Klischees, die man verbreitet hat, ja, also von diesem Monster darstellen als Kirche und so weiter. Wir haben viele Fehler, aber wie Kardinal König einmal sagte, das ist auch der Beweis dafür, dass wir übernatürlich sind. Weil wenn wir Menschenwerk wären, bei diesen vielen menschlichen Fehlern, auch unter uns Priestern oder gerade unter uns, also wir wären schon lange untergegangen. In der Kirche begegnest du Jesus persönlich, aber auch Jesus in den anderen, der uns zu einem Leib, dem Leib der Kirche, der er selbst ist, zusammenfügt.
Pater Karl, nehmen wir eine Zuschrift, die das bisherige aufgreift und eine Hinführung ist zum 5. Punkt, den Papst Franziskus gibt, wie man jeden Tag Leben haben kann. Lieber Pfarrer Rimmel und lieber Pater Karl Wallner, ich bin so dankbar. Ich danke Gott, dass ich existiere und in einem Land wie Deutschland leben darf. Gut, als Österreicher hätte vielleicht noch die höhere Freude, Pater Karl. Ich bin dankbar, dass ich verstehen darf, warum das Universum existiert und dass ich die Liebe leben darf. Denn alles ist Gnade. Gnade von Gott. Ob ich spreche, atme, ob ich gehe oder stehe, egal was auch immer ich an Gutem tun und sagen werde. Deo gratias, Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt zum 5. Punkt mit dieser Zuschrift. Wie Papst Franziskus meint, wie man jeden Tag Leben haben kann, sich von der Gnade Jesus berühren lassen. Da haben wir ja gerade eine Zuschrift gehabt, die das zum Ausdruck bringt.
Genau, also wir brauchen das jetzt eben, weil wir Menschen sind, die ausgerüstet worden sind, eben jetzt in ihrer Seele, in ihrer Psyche, eben mit Gefühlen. Also was ist das stärkste Gefühl, ist die Liebe. Du bist nur rund, wenn du geliebt wirst und wenn du lieben kannst und so weiter. Und das ist gemeint eben mit dieser Berührung. Man sagt ja, I'm touched, ich bin angerührt. Ja, also da tut sich was, ich spüre etwas. Also so wie dieses Glücksgefühl hier ausgedrückt worden ist. Und das ist auch ein ganz großes Geschenk. Lass dich von Jesus berühren. Das ist eines meiner Lieblingslieder, die in der Jugendszene gesungen werden bei der Anbetung. Jesus, berühre mich. Ja, Jesus, ich spüre dich. Und wir haben kein Recht darauf, muss man immer dazu sagen. Aber wir sind dessen bedürftig und dürfen Jesus deshalb auch bitten. Bitte berühre mich, wenn ich am Sonntag in die Kirche gehe. Ja, dass die Heilige Kommunion auch verbunden ist mit einer inneren Erbauung. Ja, mit einem, der Heilige Ignatius, wir haben über die Exerzitien gesprochen, für den war das ganz wichtig. Das Ziel der Exerzitien war dieses Gustar. Also dieses Verschmecken, ja, dass die Seele etwas verschmeckt von diesem himmlischen Geschmack jetzt eben der Nähe zu Gott.
Der 6. Punkt nach Papst Franziskus, wie wir jeden Tag Leben haben können, sich von dem Beispiel Jesu leiten lassen und die Freude erleben, wie er zu lieben. Ich möchte hier auf 2 Heilige verweisen. Eines ist der heilige Philipp Neri, der hier vor 500 Jahren in Rom gelebt hat. Auf ihn geht die Siebenkirchenwallfahrt zurück, vielleicht auch ein guter Tipp im Heiligen Jahr, mal diese 20 Kilometer zu Fuß laufen, aktiv sein, dann kann man wieder viel Pasta essen. Und er hat ja immer gesagt zu seinen Gläubigen, meine lieben Kinder, seid fröhlich, ich will weder Skrupel noch Melancholie, es genügt mir, dass ihr nicht sündigt. Und weiter, seid gut, wenn ihr könnt. Oder die heilige Therese von Avila, also Gott bewahre mich vor griesgrämigen Heiligen.
Genau. Also mit dem guten Tun verbindest du auch die Freude und ich glaube, das ist ihm ganz wichtig. Möchte euch einen Tipp geben, muss dann mal in meine Quadragesima-Tipps aufnehmen, die ich bei der Mittagsmesse jetzt immer gebe. Das ist, lächle dich im Spiegel an. Ja? Die Mutter Elvira, schon gestorben, Gründerin von Cenacolo, eine großartige, wirkliche Heilige, die Schwester Elvira Petrozzi, die hat immer gesagt, riedere, ja, lach dich selbst an, ja. Also du bist nicht als Grießkram und Sauerzopf geschaffen, sondern in dir liegt der Funken des Göttlichen schon von der Schöpfung weg. In dir wirkt der Heilige Geist seit der Taufe und seit der Firmung. In dir ist Jesus gegenwärtig nach jeder heiligen Kommunion, intensiviert er seine Gegenwart. Ja? Und du brauchst es selbst, fröhlich zu sein, um ihm dann nachfolgen zu können. Wenn du nur in Komplexen und in einer Opferrolle versinkst, kannst du nichts Gutes tun. Also du darfst dich selbst so lieben, wie Jesus dich liebt und das bereitet dann doch auch Freude und dann kannst du gleich eben durchstarten, so wie der Philipp Neri oder eben wie die heilige Teresa.
Pater Karl, wir haben in dieser Sendung darüber gesprochen, so kann man jeden Tag Leben haben, eine Formulierung von Papst Franziskus und ich lese mal seine 6 Antworten vor, nochmal im Zusammenhang. Einfach den Blick auf den gekreuzigten und auferstandenen Jesus richten, ihm in den Sakramenten und in Gebeten begegnen, ihn als gegenwärtig erkennen, an ihn glauben, sich von seiner Gnade berühren und von seinem Beispiel leiten lassen, die Freude erleben, wie er zu lieben.
Genau. Vielleicht kann man das gleich als Übung mal machen, weil die Schwester Elvira hat das wirklich immer so gemacht. Sie hat gesagt, lacht mir zurück. Ja, ich versuche jetzt zu lachen. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, lacht mal zurück. Jesus sagt übrigens, dass wir in der Fastenzeit uns ein fröhliches Aussehen geben sollen. Wir sind in der Fastenzeit. Ja, und bitte eben jetzt, also die Tipps finde ich ganz wertvoll. Unser geistliches Leben ist nichts Trauriges, sondern es ist erfüllend und strahlt das nach außen auch aus. Ihr dürft das, ich weiß, dass viele traurig sind, verzagt sind, Krankheiten haben und so weiter und so fort. Aber für einen Christen gibt es immer einen Grund, eben jetzt Freude auszustrahlen, weil wir eben durch die Liebe Gottes, durch die Liebe unseres Erlösers Jesus Christus erlöst sind.
Pater Karl, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich bitte dich noch um ein Gebet und um den Segen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, nochmal herzlichen Dank. Ihnen herzlichen Dank für Ihr Dabeisein, fürs Einschalten. Möge die liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und ich wünsche Ihnen noch ein fröhliches Fasten und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.